Offenbarung 6, Abvers 1. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und es wurde ihm eine Krone gegeben. Und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben über den vierten Teil der Erde und zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie rief mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, Herr, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und jedem von ihm wurden weiße Kleider gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Und wer kann bestehen?
Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen. Alle, die hier sind, die mit uns verbunden sind, nun im Livestream und auch, die es später einmal anschauen werden. Nun, ich habe die Predigt überschrieben mit Die Welt fordert Gott heraus und er wehrt Antworten. Was war das für ein Ring mit mir selbst, ob ich heute über diesen Text predige oder doch über etwas anderes? Es ging über Tage. Mein ganzes Denken, sogar meine Gedanken während meiner Ruhephasen und sogar im Schlaf waren bis zum Schreiben der Predigt von diesem Text geprägt und ich war in einer innerlichen Unruhe. Aber ich habe es dann doch angenommen und ich wage es nun im Vertrauen, im wirklich, danke, demütigen Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus unter Leitung des Heiligen Geistes über diesen Text zu dieser Zeit gemeinsam mit euch nachzudenken. Ich bitte, dass ihr hört ja immer genau zu, aber es ist wichtig, jetzt genau und sensibel zuzuhören, damit nicht hinterher ein falsches Denken oder falsche Einsichten kommen oder dass ich mich zu weit an einer Stelle aus dem geistlichen Fenster lehne. Ich muss aber noch einmal anfangen, ihr Lieben, jetzt spätestens seit der olympischen Eröffnungsfeier dieser Sommerspiele in Frankreich ist zumindest für mich ganz klar geworden, dass Satan eine große, ihm von Gott gewährte Trumpfkarte ausgespielt hat. Es ist aktuell doch so, dass sich die Menschheit nicht nur mehr gegen die LSBTQ-Bewegung, ich hoffe, ich habe das diesmal richtig geschrieben, aussprechen darf. Man darf sich also nicht nur mehr nicht dagegen aussprechen, also mit den Inhalten, was dort verlangt und praktiziert wird, sondern es ist einen bedeutenden Schritt weitergegangen, dass es nun mittlerweile auch schon fast strafbar ist, wenn du dich nicht vollends mit den Inhalten und den Forderungen dieser Bewegung einverstanden erklärst und besser noch, ihnen huldigst. Auch das ist schon ein großes Problem. Gestern war in Hamburg ja wieder der Christopher Street Day. Der macht ja jetzt scheinbar die Runde in Deutschland. Er war ja vorher, meine ich, in Köln ganz groß, jetzt in Hamburg. Keine Ahnung, wo er dann demnächst weiter stattfindet. Ich habe dann mal mir so einige Interviews angehört, wo Menschen, die da sind, die sich dazu bekennen und das befürworten, mit welchen Dingen sie argumentieren. Da sind dann immer wieder, hört man dasselbe, Freiheit, Selbstbestimmung, Toleranz. Nun, merkwürdig ist, dass diese Toleranz, die von ihnen gefordert wird, sie überhaupt nicht besitzen, sondern sie sind mittlerweile die Radikalen, die alles vernichten wollen, was auch nur in geringstem Maße Dinge zu bedenken gibt, ob sie denn so auch wirklich ihre Richtigkeit haben. Wenn du ihnen nicht huldigst, dann wirst du politisch in die rechte Ecke verbannt. Du bist ein Nazi. Es ist sowas von lächerlich, mit was mittlerweile politisch rechts ausgerichtet zu sein verbunden wird. Wir wollen doch bitte nicht vergessen, dass das, was wir eigentlich unter Recht verstehen, ist das, was zum Beispiel Israel im Dritten Reich und auch ein Großteil meines Volkes passiert ist, nämlich die Auslöschung ganzer Völker und Völkergruppen, die nicht in ein System passen. Das bedeutet, politisch recht zu sein. Demokratisch hingegen ist, wenn man immer noch Einwände gegen etwas erheben möchte, womit man nicht übereinstimmt. Aber wir sehen immer mehr, das Wort Demokratie wird betont, aber es wird immer mehr abgeschafft. Und wir gehen auf die neue Weltordnung und die bekanntlicherweise ist ja unter einer Diktatur. Und auf die gehen wir nicht mehr mit großen Schritten, sondern in einem rasanten Tempo bewegen wir uns darauf zu. Dazu kommt, dass auch immer neue Begriffe, wie heute Morgen, ich schaue ja dann immer mal so in den Videotext, heute Morgen ein Politiker einer Partei, die eher auf dem absteigenden Ast ist, deswegen, wir wollen ja politisch uns hier nicht stark äußern, deswegen nenne ich auch den Namen nicht, aber ein führender Politiker sprach jetzt, dass wir versuchen sollen, jetzt nicht einen Friedensprozess, sondern einen, mir fällt gerade das Wort ein, es war so ein ganz spezielles Wort, also wieder so eine Art neuen Friedensvertrag in Europa haben müssen. Ja, also es ist schrecklich. Der französische Präsident sagte zum Beispiel, ich zitiere, das ist Frankreich, bezogen auf die olympische Eröffnungsfeier. Nun, wenn das jetzt wirklich Frankreich darstellt, dann muss die Menschheit sehr, sehr besorgt sein, was da nun weiter, besonders auch aus diesem Land. Und da Frankreich mit Deutschland die führende Position innerhalb Europas hat, was da nun weiter besonders auch aus Europa kommen wird. Dass Gott mittlerweile schon deutlich am Antworten ist, das sehen wir auch daran. Deutschland steht am industriellen Ruin. Frankreich steht auch nicht wirklich besser da. Und England hat offiziell Staatsbankrott erklärt durch die Medien. Also von Segen, der sieht, glaube ich, anders aus. Ich sehe nun alle wahrhaftigen Christen, die wirklich sich nicht nur Christen nennen oder die Mitglied einer Kirche sind, sondern die aus dem Geist Gottes heraus wiedergeborene Kinder Gottes sind, die sehe ich mehr denn je in der heiligen Pflicht, die Dinge jetzt wirklich nicht mehr oberflächlich, sondern vielmehr sehr genau und zentriert auf der Grundlage der Bibel weiter zu beobachten. Ihr Lieben, die Menschen vergessen schnell. Und so muss ich es heute, fast zwei Wochen danach, noch einmal mit aller Deutlichkeit sagen. dass das, was die Welt im Juli 2024 als olympische Eröffnungsfeier in Frankreich gesehen hat, nichts anderes war als eine von Satan inspirierte und geschickt eingefädelte schwarze Messe. Ich erinnere nochmal an so ein paar Punkte, die vielleicht gar nicht allen aufgegangen sind. Es war ein Reiter auf einem weißen oder auch einem fahlen Pferd, der montiert war auf einer Art Floß und der dann die Seine herunter galoppiert ist. Wir haben gesehen von Enthauptungen. Wir haben goldene Götzen gesehen, auch ein goldenes Kalb. Wir haben viel nackte Haut gesehen. Wir haben nach betäubender Musik zuckende Leiber gesehen. Und der Höhepunkt dann, die abscheuliche und pervertierte Darstellung der LSBTQ-Bewegung des Gedächtnismahls unseres Herrn Jesus Christus. Andere Religionsgemeinschaften wurden meines Wissens eher nicht geschändet. Und warum? Die nackte Angst vor Protest und der darauf zu erwartenden militanten Gewalt, zum Beispiel des Islam, ist dann wohl doch nicht nur für die Politik zu groß und gefährlich, sondern selbst diese LSBTQ-Bewegung hat davor scheinbar dann doch ein wenig zu viel Angst. Mit den Christen können wir es ja machen, weil Christen nicht militant sind. Und vor alles andere zieht man dann doch zurück. Aber jeder muss wissen, dass das, was da geschehen und zelebriert wurde, von dem lebendigen und heiligen Gott der Bibel nicht ungeahndet bleiben wird. Und erste Ausläufer sehen wir. Gestern Abend habe ich dann auch noch mal kurz bei Wacken reingeschaut. Meine Frau und ich, uns stockte der Atem, was für eine Fratzen und Figuren wir da gerade gesehen haben. Ich muss wirklich sagen, ich kann ja nicht mehr viel umhauen, aber da war ich dann doch etwas geschockt und irritiert, als ich diese Fratzen da gesehen habe. Und wer jetzt immer noch aus der ganz normalen Bevölkerung sagt, dass das nicht satanisch inspirierte Menschen und Musik sind. Ich weiß, dass ich mich mittlerweile auch in Gefahr bin, für alles eventuell zu verantworten. Aber ich sage, diese Menschen, die immer noch sagen, ach, das ist doch alles nicht satanisch inspiriert, die sollen sich auf ihren Geisteszustand untersuchen lassen. Jedes Fass hat ein bestimmtes Fassungsvermögen und dann reicht ein Tropfen, dass dieses Fass überläuft. Das kennen wir alle. Ich sehe zwei Tropfen, die das Fass der Welt nun wirklich zum Überlauf bereits gebracht haben. Der Überfall auf Israel im Oktober letzten Jahres und der Verlauf, den es bis hierher genommen hat. Wir müssen sehen, Israel steht kurz davor, einen 7-Fronten-Krieg führen zu müssen. Die Feinde im Geheimen schließen mittlerweile schon Bündnisse miteinander und beraten darüber, wie sie Israel endlich auslöschen können. Doch durch für Gott ganz kleine Gerichte zeigt der allmächtige Gott immer wieder, dass er zu Israel steht und dass letztlich kein menschlicher Feind, wie mächtig er auch hier auf dieser Welt immer zu sein scheint, bis zum von Gott gesetzten Zeitpunkt dürfen sie Israel nicht in die Enge treiben oder gar in diesen großen Krieg führen. Sie werden verlieren, bis zu dem von Gott gesetzten Zeitpunkt. Wir sehen Gottes Gerichte, wie sie nicht ungestraft bleiben. Der zweite Mann in der Führung der Hisbollah und die Nummer eins der Hamas, Hania, haben das erfahren müssen und mit dem Tod für das Hetzen und die Kriegsführung gegen Israel bezahlt. Auch was der türkische Ministerpräsident bezüglich Israel denkt und was er wegen eines eventuellen militärischen Eingreifens gesagt hat, hat der lebendige Gott der Bibel ganz sicher zur Kenntnis genommen. Wer Israel segnet, wird gesegnet werden. Und wer Israel flucht, wird den Fluch und das Gericht des lebendigen Gottes der Bibel auf sich ziehen. Das ist eine immerwährende biblische Tatsache, die wir so im Alten Testament wie auch im Neuen Testament als unumstößliche Tatsache vorfinden. Aber nun möchte ich mit euch noch aus meiner Sicht konkret über die Verse des Bibeltextes sprechen. Nicht wenige namenhafte und gesegnete Bibelausleger gehen nach ihrem Erkenntnisstand davon aus, dass die Gemeinde Jesu, also alle, wie ich bereits sagte, wahrhaft aus dem Geist Gottes wiedergeborenen Menschen, mit den Geschehnissen beginnend mit Offenbarung Kapitel 4, nichts mehr zu tun haben, da sie davon ausgehen, dass es ihr Erkenntnisstand, dass die Gemeinde der wahrhaftig Gläubigen zu diesem Zeitpunkt bereits entrückt ist und dass ausnahmslos alle diese Gerichte, Siegelgerichte, Posaunengerichte und Zornesschalengerichte in der Trübsalzeit und nach der Entrückung der Gemeinde stattfinden. Dazu möchte ich nur zu bedenken geben, dass wir bei den Siegelgerichten zwar 7 einzelne Punkte oder besser, dass es dort 7 verschiedene Geschehnisse gibt, aber lediglich 5 direkte Gerichte mit sichtbaren und spürbaren Auswirkungen geht. 2 Punkte dieser sogenannten 7 Siegelgerichte sind nämlich so ganz anders als die übrigen 5, aber später etwas mehr dazu. Und ich möchte hier mit aller Deutlichkeit auch betonen, dass es nicht meine Absicht ist, Brüder, die diesen Erkenntnisstand haben und verkünden, und auch Geschwister, egal ob hier oder woanders, diesen Erkenntnisstand teilen, zu diffamieren oder als Irrelehrer oder Falschgläubige zu bezeichnen. Das steht mir fern, das möchte ich nicht. Was mir jedoch in der Tiefe meines Herzens ein echtes Anliegen, ein echtes Bedürfnis ist, ist der Gedanke, dass ihr es zulasst, mit mir gemeinsam in aller Kürze auch einmal eine zumindest 2. Möglichkeit dieses Themas zu betrachten. Erst einmal möchte ich, wie die meisten von euch sicher wissen, noch einmal darauf hinweisen, dass es 3 göttliche Gerichtsperioden gibt, die ineinander, übergehend, aufeinander folgen. Da wären zuerst die in unserem Predigttext aufgezeichneten Siegelgerichte aus den Kapitel 6 und 7, die ab den Kapiteln 8 bis 11 in die Posaunengerichte übergehen und ihren Abschluss dann in Kapitel 16 in den Zornesschalengerichten finden. Was zumindest mir bisher auch verborgen blieb, ist, wie lange jede dieser Gerichtsphasen dauert. Wer also wieder einmal den Rechenschieber gebrauchen will über Gottes Zeitplan, wird wie immer auch schon in jeglicher Vergangenheit falsch liegen, weil allein der lebendige Gott sich vorbehält, Zeiträume und Abläufe im Verborgenen zu bestimmen und es erst offenbar werden zu lassen, wenn er sagt, jetzt ist die Zeit dazu. Das war auch zur leibhaftigen Erdenzeit unseres Herrn Jesus Christus genauso. Nun, diese 3 Gerichtsperioden sind sich an einigen Punkten beziehungsweise bei einigen Geschehnissen zum Teil sehr ähnlich und scheinen sich fast zu wiederholen. Doch sind sie auch auf der anderen Seite so ganz unterschiedlich. Was auffällt ist, dass bei den sogenannten Siegelgerichten, also der ersten, bei den ersten finden wir vieles, was wir auch in den Endzeitreden des Herrn Jesus Christus in Matthäus 24 und Lukas 21 genauso finden. Das heißt also, dass die Siegelgerichte einen Teil von dem widerspiegeln, was die Schrift als Wehen bezeichnet, vor der eigentlichen Geburt. Was mir persönlich bei den Siegelgerichten unseres Textes auffällt und was für mich von ganz außergewöhnlicher Bedeutung erscheint, sind erstens, dass Johannes in den ersten 4 Siegelgerichten aufgefordert wird, komm und sieh, also komm und sieh, und in den verbleibenden 3 Gerichten heißt es, dass Johannes ebenfalls sah, aber ohne, dass er aufgefordert wurde dazu. Zweitens, in den Gerichten der Siegel 5 und 7 geht es nicht um direkte Naturkatastrophen oder Bestrafungen der gottlosen Menschheit, sondern wir lesen im 5. Siegel von den christustreuen Märtyrern im Himmel und im 7. Siegel lesen wir dann von einer zeitlich begrenzten, großen Stille, die vor dem Übergang zu den Posaunengerichten von Gott befohlen wird. Ich möchte nun einmal kurz mit euch zuerst über den Inhalt der ersten 4 Siegelgerichte nachdenken. Das erste Siegel, das weiße Pferd und der darauf saß, hat er einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Erst einmal bin ich davon überzeugt, dass die Reiter keine Personen, sondern Mächte oder auch Regierungen repräsentieren. Dass dem ersten Reiter nicht von jemand Bestimmten, sondern allgemein eine Krone gereicht wird, deutet für mich darauf hin, dass es sich hierbei um etwas handelt, was global, also mit dem übereinstimmenden Einverständnis der Weltgemeinschaft geschieht. Es wird ein Bogen genannt, den der Reiter trägt, aber es fehlen die Pfeile. Ich könnte mir vorstellen, dass der Bogen für die Kriegsbereitschaft und die militärische Überlegenheit steht, dass jedoch die Pfeile fehlen und man ihm vorher eine Krone gereicht hat, könnte bedeuten, dass er einen Sieg erringt und einen vermeintlichen Frieden ohne Blutvergießen bewirken könnte. Ich denke da besonders an die Bündnisse und den letzten, den falschen Friedensvertrag, den der Antichrist schließen wird. Ich sehe ganz aktuell erschreckend viele Bemühungen, die genau in diese Richtung weisen, beziehungsweise deutlich in diese Richtung gehen. Das zweite Siegel, und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollen. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Nach meiner Überzeugung liegt diesem Reiter allerdings wohl sehr wohl daran, einen weltweiten, blutigen Krieg auf Gottes Befehl anzufachen. Die Frage oder eine Frage, sind wir uns dessen bewusst, dass wir in den letzten 80 Jahren niemals so nahe an einem Konflikt, an einem Weltkrieg sind, wie vorher? Also in 80 Jahren nicht. Jetzt stehen wir ganz kurz dran. Das Weltfass Gottes ist wieder einmal voll und ein einziger Tropfen reicht nun und es wird überlaufen. Natürlich durch Gottes Willen und Gottes Plan und Gottes Anordnung. Dass hier besonders das Hinschlachten mit einem dolchähnlichen Schwert hervorsticht, könnte bedeuten, dass es nicht nur ein besonders schrecklicher Krieg sein wird, sondern es könnte vielmehr auch ein Hinweis darauf sein, dass es besonders im Vorspann und auch fortwährend zu vermehrten weltweiten Mord- und Terroranschlägen kommen wird, zu Bürgeraufständen, Revolten, Massakern bis hin zum Völkermord an bestimmten Völkern und Menschengruppen. Auch das nimmt immer weiter vermehrt zu, ihr Lieben. Und auch das, was es nicht gab in Europa, wenn wir einmal den Blick ganz kurz auf England legen, dieser Mord, dieser Anschlag, den dort ein Mensch an Kindern begangen hat, hat Auswirkungen. Also England kocht und bürgerkriegsähnliche Zustände sind aktuell da. In den USA ist das noch gar nicht so lange her, wo wir das auch hatten. In Frankreich, denken auch in Frankreich, das köchelt und kocht. Und ich denke, wir erleben das zurzeit mehr denn jemals zuvor in Europa, dass auch das nun eintritt, was die Schrift uns jetzt aufzeigt und lehrt. Denken wir an Israel, es geht nicht, ich kann das nur noch einmal sagen, es geht überhaupt nicht um territoriale Ansprüche der Palästinenser oder der arabischen Welt, sondern es geht einzig und allein um die Auslöschung des Volkes Israel, was da in Gange ist. Aber die Welt muss wissen, es geht gegen Gott selbst. Gott sieht es, wenn sie Israel anfassen, seinen Augapfel antasten, dann sieht er das als einen persönlichen Angriff auf sich und seine Antwort. Er wird antworten. Und die Welt wird diese Antworten nicht verkraften. Und eines sage ich dann auch hier mit aller Deutlichkeit, ihr Lieben, nach Israel werden die Christen dran sein. Nach Israel werden die Christen im Fokus der islamischen Welt stehen. Erleben wir nicht auch das ebenfalls aktuell weltweit in ganz besonderer Weise? Der Weltfrieden steht kurz vor dem Zerbruch Und wer weiß, vielleicht hat der rote Reiter und sein Pferd, vielleicht hat der rote Reiter sein Pferd bereits gesattelt und hat sich auf den Weg gemacht. Vergessen sollten wir eines nie: Der Gott Israels und der Gott der Christen sind vom Grundsatz her derselbe Gott. Deswegen, die Christenheit und Israel sind untrennbar miteinander verbunden. Vergesst das nie. Und ein falsches Israel-Verständnis führt auch zu einem falschen Verhältnis zum lebendigen Gott der Bibel. Das dritte Siegel. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme, noch ein Unterschied zu den anderen Gerichten. Hier hört und sieht Johannes. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Doch dem Öl und dem Wein, den Öl und dem Wein schädige nicht. Das, was hier angedeutet wird oder was hier beschrieben wird, verstehe ich als eine Zeitspanne von großer weltweiter Nahrungsmittelknappheit. Es könnte nach meinem Verständnis gut angehen, dass die beiden vorangegangenen Siegelgerichte stark dabei mitgewirkt haben, dass es zu dieser weltweiten Nahrungsmittelknappheit kommt. Aber ihr Lieben, ich möchte uns vielleicht noch mal daran erinnern: Wer auf Gott vertraut, kann auch in dieser Zeit bewahrt werden. Nicht nur kann, er wird bewahrt werden. Denn denken wir einmal an Jakob, als es nichts zu essen gab. Was ist da erst geschehen? Was hat Gott alles in Gang gesetzt, um seinen Willen und seinen Plan durchzusetzen? Josef musste vorher Schreckliches erleben, wurde nach Ägypten verkauft. Aber nun sehen wir, wie Gott alles so führt, dass die Anfänge seines Volkes Israel schon so gesegnet in seiner Hand waren, dass sie nach Ägypten mussten, um dort versorgt zu werden. Dann sehen wir, dass alle umliegenden Gebiete von Gott heimgesucht werden, aber dass die Ortschaft Goschen, in denen das Volk Israel war, blieb bewahrt. Und das dürfen wir auch auf uns als Gemeinde, als wiedergeborene Christen beziehen. Wenn die Dinge wirklich so werden, dass es ganz, ganz schwer wird und Gott in seiner Allmacht entschieden hat, die Gemeinde soll doch noch ein Stück weit zeugnishaft da sein, dann wird er sie versorgen. Und wenn es sein muss, wird er genau wie damals den Raben befehlen, dass sie uns das bringen, oder er wird frisches Manna auf den Tisch bringen. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir brauchen uns davor nicht zu fürchten, wenn es seine Entscheidung ist, dass wir dann noch da sein sollten. Ich weiß es ja nicht. Aber wenn es so ist, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ein Denar, das war damals die übliche Bezahlung für einen ganzen Tag Arbeit, die bereits damals aber auch nur dazu langte, dass eine Person davon satt werden konnte. Da jedoch besonders Gerste erwähnt wird, müssen wir wissen, dass Gerste damals weniger als Nahrung für Menschen gedacht war, sondern vielmehr für das Nutzvieh. Aber deswegen, für einen Denar konnte man zumindest so viel Gerste kaufen, dass es dann auch für eine Familie langte und sie davon satt werden konnte. Dennoch geht bei diesem Siegelgericht Gottes seine Güte und Gnade doch noch so weit, dass dem Reiter befohlen wird, dem Öl und dem Wein keinen Schaden zu tun. Eine für mich geistlich verständliche Erklärung dafür ist, dass die für Menschen absolut notwendigen Grundnahrungsmittel doch noch irgendwie zu bekommen sind, aber sie werden zu dieser Zeit echter Luxus sein und man muss wohl auch sehr sorgsam darauf aufpassen. Öl wurde zu der Zeit der Bibelabfassung nämlich zum Brotbacken verwendet und Wein wurde zum Kochen und zum Desinfizieren genutzt. Wie sehr sich gerade bei uns im verwöhnten Deutschland auch zum Beispiel die medizinische Versorgung bereits geändert hat, ist wohl niemandem verborgen geblieben. Aber in diesen Bereichen Nahrung und medizinische Versorgung ist die gesamte Weltgemeinschaft auf dem sicheren Weg auch zu diesem Siegelgericht. Aktuell noch schwächer in Europa und der westlich geprägten Welt, doch auf anderen Teilen der Erde schon in weit, weit fortgeschrittenem Stadium. Das vierte Siegel. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihm wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Im Griechischen stammt die Bezeichnung dieses Pferdes von dem Wort Chlorophyll und bezeichnet den blassen, aschgrünen Farbton, der charakteristisch ist, zum Beispiel für eine verwesene Leiche. Der lebendige Gott ordnet zu gegebener Zeit an, dass durch Krankheiten, Seuchen, Hungersnöte und eine durch den Menschen zerstörte und entartete Schöpfung ein Viertel der gesamten Menschheit, aktuell zum Beispiel wären das ungefähr 2 Milliarden Menschen, umkommen werden. Wie diese Krankheiten und Seuchen letztlich genau aussehen werden, hat sich der allmächtige Gott vorbehalten. Vielleicht sind es neue, nicht bekannte Krankheiten und Seuchen, vielleicht aber auch bekannte, jedoch resistent gewordene Viren und Krankheiten. Vielleicht sind es sogar Dinge, die durch die Eliten und Machthaber, also von Menschen bewusst und gezielt unter die Menschheit gebracht werden. Denn Gott benutzt auch Menschen für die Durchsetzung seines Willens. Die Kriege werden wahrscheinlich einen hohen Anteil haben, aber auch Nahrungsmittelknappheit und die Tierwelt, die vielleicht durch die fortwährende Zerstörung ihres Lebensraumes zu lebensbedrohlichen Feinden der gesamten Menschheit werden. Und wir müssen bei den Tieren nicht immer an Löwen, Schlangen oder Krokodile denken, sondern eher vielleicht an Insektenarten oder ganz neuartige Populationen, die entstehen. Bereits heute schon nimmt das in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten deutlich mehr zu. Das fünfte Siegel. Eines der beiden Siegel, die, wie ich bereits vorhin erwähnte, so ganz anders sind. Bei Siegel 5 sah Johannes unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie, das ist ganz wichtig, die auch wie sie getötet werden sollten. Es scheint, als wenn der lebendige Gott bei oder besser mit Siegel 5 eine kurze Pause anordnet. Johannes erhält einen kurzen Blick in die himmlischen Sphären. Und was sieht er dort? Er sieht nicht das neue Jerusalem, die letztendliche und ewige Wohnstätte aller wiedergeborenen Christen. Erst einmal sieht er einen Altar. Das sollten wir, so denke ich, dahingehend verstehen, dass dorthin in die Gegenwart des lebendigen Gottes die Gebete der wahrhaft Gläubigen gehen. Und weiter sieht er dort eine besondere Versammlung von Seelen, nämlich von Märtyrern, die ganz bewusst wegen der Verkündigung des Evangeliums und ihres gesamten Lebenszeugnisses getötet oder hingerichtet werden, beziehungsweise wurden. Ja, ihr Lieben, mit dem Tod ist nicht alles aus. Die Seele, das, was dem Menschen zum Menschen macht, die lebt auch nach dem physischen Tod. Das ist noch einmal auch ein Aufruf an alle, die meinen, mit dem Tod wäre alles aus. Es ist nicht aus. Es geht weiter. Aber weiter. Das dort steht und um des Zeugnisses willen bedeutet, dass sie getötet wurden, nicht nur, weil sie allein von Christus Zeugnis ablegten, sondern dass ihr ganzes Leben ein einziges Zeugnis für Christus, für Gott darstellte und dass sie darum Fremdkörper und verhasst waren. Ich möchte an dieser Stelle aber auch nicht verschweigen, dass es glaubhafte, gesegnete Brüder gibt, die hier eine andere Möglichkeit sehen, nämlich dass es sich bei diesen Seelen um Juden handelt, weil sie konkret nach Rache rufen. Christen tun das neutestamentlich nicht. Aber weil es sich, und das ist sicher, um eine ganz besondere Gruppe von Menschen bzw. von Seelen handelt, lasse ich das offen. Es ist für mich beides denkbar. Es wird uns hier auch gezeigt, dass der lebendige Gott sich nicht nur um seine Kinder auf der Erde kümmert, sondern auch in der himmlischen Welt und gerade dort ist Gott für die Seelen seiner Kinder. Er ist für sie persönlich da. Er hat Gemeinschaft mit ihnen, er hört ihnen zu und er redet mit ihnen. Diese besondere Gruppe von wahrhaft Gläubigen haben zumindest in dieser Phase oder besser zu dieser Zeit noch nicht vergessen, dass sie Christus auf der Erde verherrlicht haben und dass sie wegen ihres klaren Bekenntnisses und Lebenszeugnisses zu ihm getötet wurden. Noch einmal, es geht hier, davon bin ich überzeugt, nicht um allgemein wahrhaftig gläubige Gotteskinder, sondern um eine Gruppe, besondere Gruppe von wahrhaftigen Christustreuen, denen von Gott zu ihrer Erdenzeit dieses Martyrium, durch welches sie umgekommen sind, zu seiner Ehre und Herrlichkeit verordnet worden war. Ich stütze meine Gedanken dabei auch auf Vers 11, zweiter Teil, wo wir lesen, dass sie, diese Gruppe, noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und Brüder vollendet werden, die auch wie sie genau darum aus demselben Grund noch getötet werden sollten. Gott allein entscheidet, wer überhaupt und vor allem wie viele seiner Kinder an der Zahl diesen besonderen Weg des Martyriums bis zum Ende der Zeit gehen werden. Wem der lebendige Gott auch immer dazu verordnet, er wird diesen besonderen Geschwistern in Christus Jesus auch die nötige Kraft dazu geben und ihr Lohn wird sehr reichhaltig ausfallen. Das beziehe ich auch auf die Aussage der weißen Kleider, die sie dort noch einmal erhalten, denn grundsätzlich waren ihre Kleider, wie auch die Kleider aller wahrhaftig Christustreuen, bereits im Blute des Lammes reingewaschen bei ihrer Bekehrung. Das weiße Kleid bedeutet, sie haben das Ziel erreicht und sie sind absolut rein und gerechtfertigt. Der Inhalt dieses fünften Siegels könnte auch bedeuten, dass, wenn die Gemeinde hier noch auf der Erde anwesend sein sollte, der lebendige Gott sie durch ganz außergewöhnliche Dinge, durch Wunder, Erkenntnisse und besondere Einblicke, vielleicht auch in die himmlische Welt, so weit stärken wird, dass sie ihren aufgetragenen Dienst so lange weiter verrichten können, bis die Zahl der Märtyrer, die Gott bestimmt hat, von der wir dort lesen, dann erfüllt ist. Das sechste Siegel. Hier wird nun alles wirklich extrem dramatisch. Auch dies Siegel ist wiederum ganz anders als die übrigen. Bei den vorangegangenen Siegeln waren die Menschen auf irgendeine Art und Weise involviert oder durch ihr Handeln mit einbezogen oder beteiligt. Das hier ist nun ganz anders. Es wird ein großes Erdbeben geben, das es in dieser Weise und mit dieser Gewalt und Auswirkung nie vorher gegeben hat. Vulkanausbrüche und Lava aus dem Erdkern werden dann dazu führen, dass so immense Mengen an Asche in die Atmosphäre gelangen, dass die Sonne sich langfristig verfinstert und auch der Mond eine andere Färbung annehmen wird. Wenn wir dann vom Fallen der Sterne lesen, sollten wir das auf alle möglichen Himmelskörper beziehen. Heutige Fachleute werden, so denke ich, eher von einer Art Meteoritenregen sprechen. Und als daraus resultierendes Ergebnis wird sich dann wohl ergeben, dass der oder die Himmel, wie wir sie heute noch kennen, in der Form nicht mehr existieren. Die Eliten und Machthaber dieser Weltzeit werden endgültig ihre Ohnmacht erkennen und auch noch versuchen, an vermeintlich sichere Orte zu gelangen, haben wir gelesen, die sie sich wahrscheinlich vorher noch selbst angelegt haben. Aber es wird letztlich auch für diese weltlichen und menschenfeindlichen Eliten vergebens sein. Jetzt werden sie schmerzlich erkennen und sie werden auch bekennen, dass ihr Kampf gegen den lebendigen Gott und gegen den Schöpfer ihr Untergang ist. Dass der lebendige Gott das letzte Wort hat und spricht, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Und ihre Frage am Ende von Vers 17, wer denn vor dem allmächtigen Gott bestehen kann, die ist ganz einfach zu beantworten. Wirklich, ganz einfach und simpel. Wer an Jesus Christus glaubt, wer seine Kleider im Blut des Lammes zu Lebzeiten gewaschen hat, der bleibt davor bewahrt. Und dann, ihr Lieben, Klimawandel. Ich persönlich rücke immer mehr ab von diesem Wort Klimawandel. Ich spreche von einer Klimaveränderung, denn die gibt es tatsächlich. Aber nicht Klimawandel, sondern Klimaveränderung. Tatsächlich, die gibt es. Aber sie wird weder durch CO2 oder durch andere Treibhausgase verursacht. Was wir aktuell erleben, sind die direkten Vorboten der eben geschilderten und bevorstehenden Ereignisse. Das ist eine Klimaveränderung, von Gott bewirkt, zum Gericht für die Gottesleugner, vom Herrn angeordnet. Und noch kurz zum letzten und auch wieder ganz besonderen Siegel, zu Siegel 7. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Das ist alles, was hier passiert. Nichts weiter, oder doch? Wir lesen in diesem letzten der Siegel nun vom Übergang zu den Posaunengerichten. Bevor nun also die nächste Phase der Gottesgerichte beginnt, kommt es zu einer großen, aber kurzen Stille im Himmel, nicht auf der Erde, im Himmel. Es sieht fast so aus, als ob der Allmächtige diese sieben besonderen Engel, die immer vor ihm stehen, noch einmal ganz konkrete Anweisungen gibt für das, was nun in den Posaunengerichten geschehen soll. Ihr Lieben, ich stelle jetzt keine Behauptung auf und möchte auch keine neue Lehre verkünden. Denn ihr wisst, dass ich zu denen gehöre und auch dazu stehe, die sagen, wer heute mit irgendwelchen neuen Lehren kommt oder sagt, ich habe hier etwas gefunden, das ist noch jedem Prediger, den es bisher auf der Erde gab, entgangen. Wenn jemand sowas sagt, dann seid vorsichtig. Da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen, das weiß ich weit von mir. Ich stelle also keine neue Behauptung auf oder hier eine neue Lehre, sondern ich habe für mich selber darüber nachgedacht, ob diese sehr kurze, ausschließlich im Himmel stattfindende Stille vielleicht den Zeitpunkt der Entrückung markiert. Aber ich kann jeden beruhigen, ich habe keine Gewissheit darüber. Es könnte ja auch eine Art Stille dahingehend bedeuten, dass die himmlische Welt für einen kurzen Moment noch einmal innehält und es zu einem ehrfürchtigen Schweigen kommt bezüglich der schrecklichen Dinge, die ab jetzt als fortwährende Gerichte über die gesamte Schöpfung gehen. Nun, ihr Lieben, was ist der Grund dafür, warum ich angeregt war und auch eben keine Ruhe darüber fand, über diesen Text zu predigen, bis ich mich daran machte? Ich möchte noch einmal betonen, dass es mir weder darum geht, wann die Entrückung stattfindet, noch wann die Trübsalzeit beginnt oder ob die Gemeinde innerhalb der Trübsalzeit überhaupt noch da ist. Ich bin da nicht so absolut sicher, hierüber die hundertprozentige Erkenntnis zu haben, wie viele Brüder sagen, dass sie diese Erkenntnis haben. Die Erkenntnisse von gesegneten und glaubhaften Brüdern sind hier doch ein wenig unterschiedlich. Ich kann von meiner Seite her nur noch einmal sagen, dass ich unserem Herrn und Heiland sehr dankbar wäre, wenn die Gemeinde diese Dinge in keiner Weise miterleben würde. Auf der anderen Seite bin ich jedoch auf der Grundlage der Bibel absolut sicher, dass wenn die Gemeinde, egal bis zu welchem Zeitpunkt, doch noch zur Verherrlichung und zum Zeugnis für ihren Erlöser da sein sollte, der Herr, unser Gott, die wahrhaft Gläubigen sicher durch die Wirren dieser Zeit an das Ziel bringen wird. Nämlich im Himmel bei ihm zu sein. Egal, ob es dabei durch Krieg, Hungersnot, Naturkatastrophen, Krankheit oder Seuchen geht. Klar ist für mich jedoch, wenn wir das aktuelle Zeitgeschehen betrachten, dann werden wir noch so einiges erleben, was noch keine Gemeinde der Vorzeit vorher erlebt hat. Ich sehe die Menschheit mindestens im vollen Gang der Wehen, wie sie uns in Matthäus 24 und Lukas 21 beschrieben werden, aber ich sehe sie auch schon ein ganzes Stück weiter. Und alles Weitere überlasse ich unserem allmächtigen Herrn und Gott. Und zumindest ich bin davon überzeugt, dass es bei den Geschehnissen der Siegelgerichte durchaus möglich ist, durch Gottes Gnade und durch seine Verzögerung, wenn die Gemeinde dann noch da sein sollte, wie gesagt, keine Behauptung, wenn sie dann noch da sein sollte, dann sehe ich, durch das, was wir in diesen Siegelgerichten auch erfahren haben, dass durch seine Versorgung, durch seine Gnade, zu seiner Ehre und als Zeugnis es trotzdem noch möglich ist, ein gottesfürchtiges Leben in der Stille und vielleicht sogar schon im Verborgenen auf der Erde zu führen. Viele Geschwister weltweit müssen das bereits jetzt so tun. Wir sind mehr denn je aufgefordert, ihr Lieben, ein ernsthaftes und schrifttreues Leben zu führen, welches unseren Herrn Jesus verherrlicht. Koste es, was es wolle, jetzt und heute, nicht erst morgen. Der Lohn im Himmel für alle wahrhaft gläubigen Kinder Gottes wird alles übertreffen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn ich sagte das schon, der das A gesprochen hat, der spricht auch das O. Denn er hat den Anfang bestimmt und er, allein er, wird auch seinem Willen gemäß und zu der von ihm festgesetzten Zeit das Ende bestimmen. Was jedoch für die wahrhaft wiedergeborenen Kinder Gottes erst der gesegnete Anfang in der Ewigkeit sein wird. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, einziger und wahrhaftiger Gott, der du warst, der du bist und der du immer sein wirst. Dir allein gehört unsere Anbetung. Dir allein, Herr, dich beten wir an. Dir bringen wir Lob, Preis und Ehre. Und wir danken dir von Herzen für dein kostbares Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir sehen dürfen, dass dein Plan Stück für Stück zur Vollendung kommt. Und wir bitten dich von Herzen, dass du in uns die notwendige Treue bewirkst. Denn wir sind immer noch oftmals so untreu, Herr. Aber danke, dass unsere so vielfältige Untreue deine Treue niemals aufhebt. Und ich danke dir für deine feste Zusage, dass du deine Kinder und deine Gemeinde und dein Volk Israel behüten und bewahren wirst, bis sie bei dir in der Ewigkeit angekommen sind. Und bis dahin, Herr, bitten wir um Gnade und um ein standhaftes Ausharren, dass wir ein gottesfürchtiges Leben führen, nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern vor allem draußen in der Welt. Dass wir wahrhaftiges Salz und Licht sind, dass wir wie ein Leuchtturm sind, der in die zunehmende Dunkelheit hinausscheint. Aber hilf uns, Herr, dass es nicht unser Licht ist, sondern dass es dein Licht ist, das durch uns auf die Menschheit strahlt und dass wir den Menschen immer noch dein ganzes Evangelium predigen, auf das noch so viele wie möglich dem Höllenfeuer entgehen. Und wir bitten dich, Herr, für dein Volk Israel, jetzt besonders in dieser Zeit, wo es anfängt, wo es von allen Seiten bestürmt und angegriffen wird, dass du dein Volk Israel segnest, aber vor allem, Herr, dass du ihm die Decke von ihren Augen nimmst, dass du Männer und Frauen erweckst, Herr, die dich, Herr Jesus Christus, als Messias erkennen und anerkennen und dass sie zu gesegneten Missionaren unter deinem Volk wird. Hab Dank, Herr, dass wir dir dein Volk in besonderer Weise anbefehlen dürfen. Noch einmal, Herr, sei dir Lob, Preis, Dank und Anbetung dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.